Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcast IPO Success Stories. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der angesehensten und wichtigsten Unternehmerinnen Österreichs über den Weg ihrer Firmen an die Börse. In unserer neuen Ausgabe sprechen wir mit FACC-CEO Robert Machtlinger. FACC ist ein Spin-off des österreichischen Skikonzerns Fischer, der 1981 erstmals an neuen Anwendungen der Faserverbundtechnologie forschte. 1989 wurde FACC ausgegliedert und heute gehört das Unternehmen zu einem weltweit führenden Technologiekonzern der Aerospace-Industrie. Der heutige CEO Machtlinger startete als Lehrling im Unternehmen. 2016 wurde er CEO. Damit ist er auch der perfekte Gesprächspartner für den FACC-Weg an die Börse. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Machtlinger.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe es gerade durchklingen lassen. Sie sind seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen. Hätten Sie sich damals als Lehrling träumen lassen, dass Sie da einmal an der Spitze stehen werden?
Naja, ich glaube, wenn man als junger Mensch, egal welche Ausbildung man beginnt, ob das eine Lehre ist, wie in meinem Fall, oder eine schulische Ausbildung, da gibt es zwei Möglichkeiten. Man ist der Sohn oder die Tochter eines Unternehmers und der Weg ist etwas vorgezeichnet. Dann könnte man ja ahnen, dass man ein Unternehmen übernimmt oder führt. Ich hatte dieses nicht. Also ich habe meine Ausbildung begonnen und als 15-Jähriger oder 16-Jähriger natürlich nicht gewusst, was ich in 10, 20, 30 Jahren machen werde. Hat sich aber gut gefügt und war sehr spannend und ereignisreich. Naja, und zu guter Letzt hat es dann ganz gut geklappt und bin auch sehr happy und immer noch sehr motiviert, da die Dinge bei der FACC zu leiten und die Zukunft zu gestalten. Also geplant habe ich es nicht, hat sich gut gefügt und hat gut geklappt.
Alles klar, aber man kann getrost sagen, Sie kennen das Unternehmen bis in die letzte Faser. Die Faserverbundtechnologie, das ist ja quasi die Kerntechnologie, führte dann eben, wie vorher beschrieben, letztendlich dann zur Ausgliederung der FACC aus diesem Skikonzern Fischer. Heute werden Airbus, Boeing, andere Größen der Luftfahrt beliefert. Es gibt spannende Zukunftsprojekte im Bereich Drohnen, hat man ja auch in Österreich schon gesehen. Was ist das Erfolgsgeheimnis von FACC aus Ihrer Sicht?
Die FACC ist als österreichischer Anbieter von Leichtbautechnologien für die gesamte Luftfahrt natürlich in einem Markt unterwegs, der sehr global ist. Also österreichisches Unternehmen und wir sind einer von 20 weltweit, der bei Airbus oder Boeing, Embraer, Bombardier und auch den Triebwerksherstellern, ob das Rolls-Royce oder Pratt & Whitney und andere sind. Wir bestehen, indem wir ganz einfach Lösungen anbieten, Leichtbaulösungen anbieten, die antik innovativer sind, die etwas der Zeit voraus sind, die sehr effizient auch sind. Und das ist einfach die Grund-DNA der FACC, neugierig zu sein, in die Zukunft zu blicken, neue Möglichkeiten aufzunehmen und dem Markt was anzubieten, was er eben nur von der FACC in dieser Art und Weise bekommt. Das macht uns aus. So haben wir den Markteintritt vor knapp 40 Jahren bewältigt und das ist immer noch diese Grund-DNA, die in uns liegt. Sonst würde die FACC im globalen Umfeld mit keinem Heimmarkt in dieser Art und Weise auch nicht geben.
Von der Ausgliederung von Fischer 1989 bis zum Börsengang 2014 sind ja dann doch viele Jahre vergangen. Wie haben Sie diese Zeit des Unternehmens erlebt? Irgendwo gab es einen Punkt, wo man sagen kann, das war eine der zentralen Weichenstellungen Richtung Weltmarktführer?
Ja, 1989 wurde das Unternehmen zwar ausgegliedert, aber es war immer noch eine 100% Tochter der Fischer Sport. Und man hat dann mit den ersten wirklich ganz großen Aufträgen, wir waren damals ein relativ kleines Unternehmen, mit 3-4 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr. Wir haben dann Verträge unterzeichnen dürfen mit amerikanischen Kunden mit einem Gegenwert jenseits der 100 Millionen US-Dollar. Das heißt, das waren schon große Brocken. Und man hat sich damals entschieden, einen zweiten Eigentümer mit reinzuholen. Und das war dann die Saline AG mit dem Herrn Dr. Androsch, der sich beteiligt hat. Und mit dieser Beteiligung waren dann plötzlich zwei sehr starke Unternehmerpersönlichkeiten bei der FACC engagiert. Das eine war der technologische Visionär, der Pepe Fischer. Und das zweite war halt der Industrielle, der Kaufmann, der Herr Dr. Androsch, der halt dann so die Weichen gelegt hat mit seinem Know-how und seinem Zutun in Richtung Industrialisierung, in Richtung Konzernstrategien, in Richtung globales Ausbreiten der FACC. Ja, und von dort weg hat man halt zum einen die Technologien schnell weiterentwickelt aber sich auch als Unternehmen dann auch schon als Aktiengesellschaft so aufgestellt. Also wir waren ja dann mit der Beteiligung des Herrn Dr. Androsch, wurden wir umfirmiert in eine AG, wobei die Aktien waren halt dann gehalten zwischen den beiden Haupteigentümern. Und man hat schon gesagt, naja, man macht hier ein Fundament auf, man stellt die FACC auf Füße und auf Beine, die eine globale Struktur später mal abdecken könnte. Also es hat relativ bald begonnen, da breit zu denken, was ein Unternehmen, das 100% Exportanteil hat, auch braucht. Also gestartet haben so die Visionen der fundamentalen Organisationsstrukturen bereits in den frühen 90er Jahren.
Ja, der Herr Dr. Hannes Androsch war auch eben in dieser Podcast-Reihe sogar schon auch zu Gast bei uns, hat uns da auch über den Börsengang der AT&S erzählt, auch spannende Sache. Bei FACC war es dann im Juni 2014 soweit. Warum hat man sich dann letztendlich für diesen Schritt, der ja doch ein sehr großer für ein Unternehmen ist, entschlossen?
Ja, es gab ja davor noch ein paar andere Transaktionen. Also es war ja dann später so, dass diese Linie die FACC zu 100% im Besitz hatte, also Fischer ging raus. Da waren wir 100% in der Androsch-Gruppe über die Saline in der Eigentümerschaft. Und gerade in den späten 2000er Jahren hatte die Luftfahrtindustrie ganz stark investiert. Es gab jede Menge neue Projekte, von der A380 beginnend über die Airbus 350, 787. Es wurde ja fast das gesamte Produktportfolio neu entwickelt. Das war irrsinnig cash-intensiv, hat uns auch als Unternehmen und auch die Eigentümer signifikant gefordert. Und Dr. Androsch hat dann im Jahr 2008 begonnen, sich zu überlegen, wie eine FACC mit keinem Heimmarkt international noch besser werden kann, hat sich dann entschieden, das Unternehmen zu verkaufen. Wir waren dann zu 100% im Eigentum eines großen chinesischen Unternehmens mit 60 Milliarden Umsatz. Und auch mit diesen neuen Eigentümern hat man relativ früh begonnen zu überlegen, naja, wie stellt man die FACC noch breiter auf? Wie finanzieren wir das vor uns stehende Wachstum? Und im Jahr 2012 haben wir diese Konzernstrategie ausgerollt. Das war die FACC Vision 2020 und da war also das Ziel, ein Unternehmen zu sein, das in Richtung 1 Milliarde Umsatz geht. Wir waren 2011/12 ein Unternehmen mit 250 Millionen Umsatz. Also das waren schon wesentliche Schritte. Und natürlich braucht Wachstum auch Kapital. Wächst ja nicht auf Bäumen ein Wachstum, also muss man investieren in neue Projekte, neue Technologien, aber auch neue Standorte, auch weltweite Standorte. Dann war halt eine der Möglichkeiten ein Börsengang. Und kurz vor dem Börsengang, ein Jahr davor, einen Corporate Bond aufgelegt mit 90 Millionen. Das war so ein bisschen dieses Herantasten. Ja, wie gestaltet man eine Vision? Wie verkauft man die Vision? Wie platziert man so ein Ticket? Geplant waren damals 70 Millionen im Markt zu platzieren. Die Anfragen waren sehr groß, also dieses Ticket war mehrfach überzeichnet. Und wir haben dann aufgestockt in diesem Bond auf 90 Millionen. Das war für uns so ein bisschen ein Herantasten an ein mögliches IPO. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, und dann haben wir im September 2013 entschieden, im Jahr 2014 ein IPO, ein Going Public, umzusetzen. Und das ist dann auch am 24. Juni 2014 erfolgreich über die Bühne gegangen. Also Haupttreiber waren natürlich Wachstum, Wachstumsstory, die FACC am Weltmarkt dominanter zu machen, Marktanteile zu gewinnen und ein wirklicher gefestigter Player in der globalen Luftfahrt zu werden.
Was war entscheidend für den Börsenplatz Wien, beziehungsweise wie entscheidet man sich generell für den Börsenplatz? Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten.
Ja, das war natürlich ganz zu Beginn, waren wir da sehr offen. Also da gab es jetzt nicht Börseplätze, wir haben gesagt, da müssen wir hin, da wollen wir hin. Wir haben uns das alles hier angeschaut. Die waren ganz zu Beginn, waren das internationale Börsen, auch in den Vereinigten Staaten, New York haben wir sich angeschaut. Dann auch London, dann Frankfurt und auch Wien war Bestandteil dieses Benchmarks. Ich glaube, es gibt da mehrere Faktoren, die man sich anschauen muss. Zum einen, wer ist das Unternehmen, was macht das Unternehmen, welche Börseplätze haben Peers, also vergleichbare Unternehmungen, die dort gehandelt werden. Wo befindet man sich dann als Unternehmensgröße in dieser Börse? Wenn man noch reinschaut in New York oder auch in London und Frankfurt, da ist man halt dann als 2014, wenn man dann 400 Millionen Umsatz, da bist du halt nicht in einem Prime Market, da bist du halt irgendwo zwar gelistet, aber du hast keine Visibilität. Und für uns war dann eigentlich das Ausschlaggebende, am Heimmarkt zu sein, in Wien zu sein an der Börse. Erstens kennt man die FACC in Österreich doch sehr gut. Zweitens investieren ja auch sehr viele ausländische Investoren in Wien und somit auch in der FACC. Und das waren dann so die Ausschließungskriterien, zu sagen, okay, wie passen wir dort rein, wo sind wir dann gelistet, haben eine Visibilität, sieht man uns überhaupt an der Börse oder sind wir in New York, London oder Frankfurt irgendwo unterm Teppich, wo wir keine Visibilität haben.
Wie ist der Börsengang dann verlaufen? Wie viel Geld konnte man da einnehmen und vor allem, was hat dieses Geld nachher ermöglicht?
Ja, also Sie haben schon erwähnt, ein Börsengang wird vorbereitet. Ganz wichtig ist natürlich immer, man verkauft ja eine Vision des Unternehmens, wo geht's hin, wie schauen die Zukunftschancen aus, hat das Unternehmen Platz in dem Markt, wo man sich befindet, oder gibt's neue Märkte? Also die Vision, die man verkauft beim Börsengang immer eine Zukunft, also nicht unbedingt die Gegenwart und schon gar nicht die Vergangenheit. Ja, und dann gibt es natürlich die gesamten Bewertungen, die macht man dann mit Spezialisten, Investmentbankern. Wir hatten da vier an der Zahl, die uns da gut beraten haben. Ja, und dann geht es ja darum, einmal zu schauen, wie glaubt man, dass man die Aktie platzieren kann, zu welchem Preis man die platzieren kann. Da gibt es eine Bandbreite, die kann unter Umständen sehr weit sein. Die verdichtet sich natürlich dann mehr und mehr nach den ersten Teaser-Roadshows, also das sind noch keine wirklichen, da schaut man, wie ist das Interesse da, wie reagiert der Markt auf die Vision. Naja, und dann legt man halt ein Preisticket fest mit einem gewissen Window. Und in unserem Fall, muss man sagen, waren die Prognosen eigentlich ganz gut. Also der Haupteigentümer wünscht sich immer mehr, das ist natürlich klar, wenn er verkauft, aber es war fair und wir sind dann am 24. Juni 2014 mit 9,50 € an die Börse gegangen. Das war ganz gut überzeichnet. Mit dem Geld, das wir reingespielt haben, es war dann doch eine gute dreistellige Millionensumme, die man über den Börsengang lukriert, dann haben wir ganz einfach Wachstum lukriert. Und seit dem Jahr 2014, wenn man sich die Zeit anschaut, vom Börsengang bis zum Jahr 2020 mehr als verdoppelt, also das Unternehmen war dann bei 820 Millionen Euro Umsatz, worum sage ich war, das kam ja dann später Covid, war nicht planbar, das hat natürlich der Luftfahrt dann auch uns ein bisschen zugesetzt, aber der Börsengang hat einfach Wachstum finanziert, neue Werke haben wir aufgebaut, neue Projekte haben wir ingeniert, das Industriewachstum, das speziell zwischen 2014 und 2018 immens war, mit neuen Anlagen, die wir gebraucht haben, wurde finanziert. Wir haben uns internationalisiert. Wir haben Werke in den Vereinigten Staaten, zwei an der Zahl, eines in Florida, eines in Wichita aufgebaut. Wir haben unseren Standort in Kanada aufgebaut, in der Nähe von Montreal. Wir haben ein Unternehmen in Indien gegründet, das macht Entwicklung. Also wir haben uns ganz stark globalisiert und auch die österreichischen Standorte signifikant erweitert.
Okay, also da ist dann ordentlich was weitergegangen, kann man mal unterm Strich festhalten. Generell börsennotierten Unternehmen stehen ja eine Bandbreite an Finanzierungsinstrumenten zur Verfügung. Man macht jetzt nicht nur einmal den IPO, sondern kann ja nachher noch viele andere Dinge machen. Gibt das unterm Strich dann eigentlich ein wenig Planungssicherheit, wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit der Startup-Welt, wo man sich da von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde handelt und immer einen neuen Lead-Investor finden muss? Ist das an der Börse ja dann doch irgendwie anders und sehr institutionalisiert, oder?
Naja, das eine ist einmal, beim IPO kriegen Sie Geld rein. Das können Sie dann positiv einsetzen, wie im Falle der FACC. Und dann geht es ums Wachsen und aus der eigenen Kraft heraus Gewinne zu erwirtschaften, Cashflow zu erwirtschaften. Das funktioniert dann in der Regel ganz gut. Ich sage aber auch, man ist auch nicht gefeit davor, dass es einmal noch, dass es einmal Rückschritte gibt und auch die hatten wir. Ich sage jetzt wieder nur Covid-19. Also das hat schon wehgetan und dann verbraucht man auch halt wieder Geld. Aber Sie haben recht, man kann natürlich dann neue Möglichkeiten am Markt platzieren. Das tun wir auch gerade. Wir haben ja bei der letzten Hauptversammlung am 8. Mai dieses Jahres eine Möglichkeit der Kapitalerhöhung über die Hauptversammlung uns genehmigen lassen. Also es gibt ja hier jetzt die Möglichkeit, 19 Millionen zusätzliche Shares im Markt anzubieten. Verfolgen wir dieses Ziel. Zeitpunkt derzeit noch nicht ganz fixiert, aber wir haben jetzt mit dem Vorratsbeschluss das zu tun. Und wie Sie richtigerweise sagen, das gibt natürlich dann wieder die Möglichkeit, Kapital über die Börse, über interessierte Aktionäre ins Unternehmen reinzuholen und Zukunftsprojekte abzuwickeln. Also es gibt schon Flexibilität, die man, wenn man nicht an der Börse hat, halt nicht hat.
Absolut, ja. Was würden Sie generell sagen? Jetzt ist FACC seit 2014 an der Börse. Wie verändert so ein Börsengang ein Unternehmen? Da gibt es ja die gerade erwähnten Vorteile, man kann Geld raisen und so weiter. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch bestimmte Pflichten, so unterm Strich. Wie anders wird ein Unternehmen dann?
Also ein Unternehmen wird schon anders, bevor das IPO stattfindet. Also die Vorbereitung zum IPO, das Installieren einer breiteren Governance ist eine ganz wesentliche. Also wenn Sie einen Eigentümer haben, dann gibt es für die Geschäftsführer natürlich Regeln, dann gibt es Erwartungen. Aber die Überzeugungsarbeit mit einem Eigentümer ist natürlich eine ganz andere, als wenn Sie den Markt überzeugen müssten von einer Vision. Also zum einen das und zum zweiten natürlich die Strukturen in Unternehmen, Governance sicherzustellen, Compliance sicherzustellen. Ein Unternehmen wird mit einem Börsengang auf ein völlig anderes Fundament im Bereich Governance, Risk Management gestellt. Kann man nicht vergleichen mit einem privat Investor geführten Unternehmen. Also das ist ganz was anderes. Das heißt, man baut Strukturen auf, man baut auch Investor Relations auf. Die Kommunikation nach außen muss ganz anders passieren. Also man tritt an der Öffentlichkeit anders auf. Man braucht ein gewisses Branding auch in der Investorenlandschaft. Also man setzt sich hin und baut das Unternehmen vor dem IPO schon um. Und dann nach dem IPO lernt man natürlich, weil alles, was man sich überlegt hat, ist ja fundiert. Aber es gibt ja dann ein ständiges Nachjustieren. Und gerade in den ersten Monaten nach dem Börsengang stellt man halt fest, dass die Kommunikation nach außen, dass das Reporting doch andere Requirements hat, wie wenn man nicht an der Börse ist. Also es ist ein guter Lernprozess und tut einem Unternehmen auch gut, weil man ganz einfach noch mehr fokussiert ist, Ziele zu erfüllen und eine Wachstumsstrategie auch umzusetzen.
Was würden Sie sagen, was ist die größte Challenge bei einem Börsengang, gerade dieser erwähnte Prozess davor?
Naja, ich glaube, der Prozess davor, da wird man gut begleitet, auch von der Börse, an der man ist. Also da gibt es wirklich gute Inputs, die nimmt man auch auf. Und wenn man nicht börse-ready ist, dann würden auch Anwälte oder Investmentbanker das nicht tun. Also wenn da irgendwas nicht funktionieren würde, wenn das Unternehmen gar nicht bereit ist, dann würde das Risiko kein eingehen. Aber die größte Challenge ist sicherlich nicht das Umstellen in den internen Prozessen, das hat man gut selber in der Hand. Ich glaube, das Wichtigste ist ganz einfach die Investor Relations Arbeit, das Kommunizieren nach außen, das richtige Kommunizieren nach außen, die Guidance so zu legen, dass sie verstanden wird. Also das sind schon Sachen, die muss man erlernen, da muss man ganz offen sein, da muss man feedbackfähig sein. Sonst sind es zwar ein gutes Unternehmen und falsch kommunizieren, kommt es einfach nicht an. Das hat uns schon speziell in den ersten 2, 3 Jahren beschäftigt und auch positiv beschäftigt.
Ja, Kommunikation ist ein essentieller Bestandteil der heutigen Zeit, also muss man natürlich gar nicht dazu sagen. Was würden Sie sagen, wie verändert so ein Börsengang die Brand selbst? Kriegt man dann noch mehr Visibility? Am Ende kann ja ein Investor sich ja dann auch sogar die Shares kaufen und hat sie in seinem eigenen Portfolio drinnen. Gibt es mehr Credibility, mehr Markenvertrauen?
Ja, natürlich. Also wir sind ja ein Technologieunternehmen und Technologieunternehmen, die speziell im B2B-Geschäft sind. Also wir verkaufen ja kein Endprodukt an die Gesellschaft. Die hat in der Regel ja immer dieses Dogma, dass die Kommunikation nach außen relativ technisch wirkt. Ich sage es einmal so, jetzt leicht positiv. Mit dem Börsengang haben wir auch unser Corporate Identity umgestellt. Wir haben auch die Kommunikationsstrategien umgestellt. Neben dem technisch Innovativen natürlich auch Branding-Themen in den Vordergrund gerückt, auch Social Responsibility-Themen viel mehr aufgegriffen. Wir haben versucht, auch mehr in die Breite zu gehen. Also als technologisches Unternehmen kennt man uns weltweit in der Branche überall. Aber gerade 2014, wenn man gefragt hat, in Österreich selber, in dem Bereich, wo wir tätig sind, kennt man uns natürlich, wenn wir der größte Arbeitgeber sind. Wenn es dann ans andere Ende von Österreich gegangen sind, dann hat man die FACC fast nicht gekannt. Also da waren wir halt weit weg. An dem haben wir gearbeitet, auch aus dem Grund heraus, um Investoren, mögliche Investoren auf die FACC aufmerksam zu machen. Und das hat natürlich dann viele Vorteile. Also sie machen das einmal prinzipiell für einen Investorsmarkt, aber die strahlt natürlich auch aus auf die Marke selber, auf den Employer, also auf den Arbeitsmarkt, also man ist bekannter. Und als Unternehmen, das bekannter ist, die Stories erzählt, die Visionen erzählt, tut man sich auch leichter im Umfeld des Recruitments, als ein Beispiel.
Absolut, ja. Und das Börsenlisting, wie wirkt sich das auf Bonität, Zugang zu anderen Finanzinstrumenten aus? Wahrscheinlich auch positiv, oder?
Ja, natürlich. Erstens sind's viel transparenter. Also wir reporten quartalsmäßig unsere Zahlen. Also da sind wir offen wie ein Buch, in dem der Wind blättert, sage ich immer. Da gibt's wenig Geheimnisse und das hilft natürlich auch bei anderen Finanzierungen, die auch wir natürlich haben. Also man ist einfach transparenter. Das schafft einfach auch zusätzliches Vertrauen.
Die FACC-Aktie ist, wie wahrscheinlich die meisten anderen Tech-Aktien auch, gerade in den letzten Jahren ziemlich volatil unterwegs gewesen. Wie erleben Sie das persönlich? Ich bin einer, ich schaue fast jeden Tag in mein Aktienportfolio rein. Checken Sie auch jeden Tag den Aktienkurs?
Ja, also in der Regel schon. Also ein paar Tage gibt es dann nicht, wo man reinschaut. Kommt auch vor. Ja, das stimmt natürlich. Tech-Aktien waren die letzten Jahre schon massiv volatil. Gibt auch Ausschläge in beide Richtungen, wo man sagt, na, wo kommt jetzt das her? Also beim positiven Ausschlag freut man sich natürlich ein bisschen mehr, auch wenn man es nicht erklären kann, nachdem es keine News gab. Man wird aber irgendwann dann einmal geduldiger und sagt, naja, das ist einfach einmal so. Man kann nicht immer alles beeinflussen. Es gibt Trends am Markt, die schaut man sich an. Zu guter Letzt, glaube ich, geht es wieder um die Zukunft. Wohin steuert das Unternehmen in dem Markt, in dem er tätig ist? Ist dieser Markt ein Wachstumsmarkt? Und ja, da muss man ein bisschen geduldig sein. Da hilft es auch nichts, wenn man dann sagt, jetzt schwimmt man ganz schnell gegen den Strom und da muss man jetzt was tun. Da können sie nichts dagegen tun. Da braucht man dann ein bisschen Geduld. Das ist nicht immer leicht. Das fordert auch natürlich. Aber das ist das Leben auch ein bisschen an der Börse.
Absolut, ja. Jetzt gibt's in Österreich wahrscheinlich eine Reihe von jüngeren Tech-Unternehmen, die sich zumindest überlegen, vielleicht mal einen Börsengang anzustreben. Was würden Sie denen dann mit auf den Weg geben? Was ist unbedingt zu beachten?
Also ich habe es am Anfang schon erwähnt. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man den Börsengang wählt, man verkauft nicht die Vergangenheit und auch nicht die Gegenwart. Man versucht, das Unternehmen zukunftsfit darzustellen und für die Umsetzung dieser Vision Investoren zu gewinnen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Story muss gut sein, die muss aber auch erfüllbar sein. Also Story zu erzählen, die sich dann nicht umsetzen lässt, da wird es ja dann später ziemlich schwierig werden. Also ich glaube, das ist einmal ganz wichtig, auf den Punkt zu kriegen, was möchte man eigentlich tun, wo möchte man sich entwickeln. Wie setze ich das Kapital ein, das ich über den Börsengang gewinne? Und wie schaut der Shareholder Return dann später aus? Also auch das ist wichtig. Und da gibt es ja gewisse Ansätze. Das eine ist die Dividendenpolitik und das andere ist einfach das Wachstum oder das wie entwickelt sich die Aktie prinzipiell? Was ist der Market Cap? Steigt der? Gewinnt ein Aktionär, indem er Aktien kauft und verkauft über den Mehrwert der Aktie. Also gibt es ein paar Faktoren, die muss man sich anschauen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, was ist die Vision für die Zukunft? Wie verkaufe ich diese Vision attraktiv an mögliche Investoren? Und damit einhergehend, wie setze ich dann diese Vision auch in die Tatsache um.
Was ist da so der Zeithorizont? Sie haben es vorher schon beschrieben, bei FACC sind die Planungen für den IPO ja schon lange vorher gestartet worden. Aber was muss man rechnen, wenn man heute Mitte 2023 beschließt, an die Börse gehen zu wollen? Was ist realistisch?
Ich habe erwähnt, wir haben im September 2013 entschieden, den Börsengang zu starten, mit Ziel, Mitte 2014 das IPO auch umzusetzen. Gestartet haben wir mit Jahresbeginn 2013. Also bei uns waren es 18 Monate intensives Beschäftigen mit der Thematik, auseinandersetzen, mit den Börsenplätzen auseinandersetzen, mit der Strategie des Unternehmens und wie wir die Strategie und die Vision platzieren. Dann nach 9 Monaten haben wir gesagt, ja, wir haben eine Geschichte, wir haben den Börseplatz für uns definiert, wir haben die Partner für uns ausgesucht. Ja, und dann hat es nochmal gedauert, 9 Monate, bis alles umgesetzt war. Also 18 Monate hat es bei uns gedauert. Ob es viel schneller gehen kann, weiß ich nicht. In der Regel macht man nicht so viele IPOs als Unternehmen. Aber irgendwo zwischen 2 Jahre und 14, 18 Monate, glaube ich, soll man schon rechnen.
Mm-hmm. Letzte Frage. Was würden Sie meinen? Welche zusätzlichen Rahmenbedingungen würden Sie sich für den österreichischen Standort wünschen, damit sich mehr Unternehmen via Börse finanzieren wollen?
Also ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für die Börse in Österreich, in Wien. Ich glaube, das ist ein bisschen ein europäisches Thema. Ich würde mir einfach wünschen, dass das Investieren in Aktien, speziell in Österreich, aber darüber hinaus auch in Mitteleuropa, einen höheren Stellenwert bekommt. Also wir merken immer noch, dass irrsinnig viel gebundenes Kapital auf Sparbüchern liegt, dass man eher, das ist ein bisschen österreichische Geschichte, am Bausparer macht, bevor sich auch junge Menschen entscheiden, in ein Aktienportfolio zu investieren. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Da ist natürlich Amerika weit voraus. Also da ist das Investieren in Unternehmungen ein ganz wesentlicher Punkt, auch zur Altersversorgung an und für sich. Das würde mir einfach wünschen, dass da mehr Aufklärung passiert, dass ganz früh auch begonnen wird in den Schulen, aber auch in der medialen Berichterstattung. Ich glaube, da gibt es viel Potenzial für erstens Unternehmungen, da an Kapital heranzukommen. Ist aber auch, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte für die Gesellschaft, sich einfach für die Zukunft besser abzusichern.
Ja, da steckt auch ein kleiner Auftrag an Trending Topics drin, da ein bisschen für mehr Finanzbildung im Land zu sorgen. Wir werden da auch unseren Teil dazu beitragen. Herr Machtlinger, vielen, vielen Dank fürs Interview.
Herzlichen Dank.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.